Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wissen Sie, wo in Deutschland gerade genau welche Ausgangsbeschränkungen gelten? Wer, wo, mit was geimpft werden kann und soll? Man kann das alles nachlesen, aber die Regeln sind unübersichtlich und die Informationen dazu scheinen inzwischen vielen dürftig, weshalb auch die Zustimmung zu den Anti-Corona-Maßnahmen der Politik in Deutschland sinkt. Daniel Dettling weiß vielleicht, wie man das ändern könnte, denn er ist Politikberater, er ist Gründer und Leiter der Denkfabrik Institut für Zukunftspolitik und unter anderem auch Autor des Buches Zukunftsintelligenz, der Corona-Effekt auf unser Leben. Schönen guten Morgen, Herr Dettling.
Schönen guten Morgen, Herr Kasser.
Sie beraten ja Politikerinnen und Politiker auf unterschiedlichsten Ebenen. Täuscht mich mein Eindruck, dass viele gerade an der Spitze von Bund und Ländern im Moment Politikberatung, eine andere, bessere, ganz gut gebrauchen könnten?
Ja, man kann immer Politikberatung gebrauchen. Und gerade in solchen Konstellationen schadet es nicht, mal auf mehr Stimmen als nur auf wenige Stimmen zu hören. Aber Macht ist es nach Karl Deutsch, wenn man nicht auf viele hören muss. Und gerade wenn man lange an der Regierung ist wie Angela Merkel, dann hört man eigentlich nur noch auf sehr wenige Stimmen.
Auf der anderen Seite kann sie ja auch nicht alleine. Das ist ja immer das Problem bei der Abstimmung mit den Ländern. Und deshalb entsteht oft der Eindruck, das sei doch ziemlich chaotisch, was im Moment beschlossen wurde. Ist das ein Kommunikationsproblem oder würden Sie sagen, wenn man ein Chaos hat, dann kann man das auch nur chaotisch kommunizieren?
Ja, vom Chaos kann man natürlich auch profitieren. Ja, das ist die Stunde der Exekutive, der Regierung. Und je mehr Kakophonie herrscht, gerade auf lokaler Ebene zwischen den Bundesländern, desto mehr fokussiert sich natürlich die öffentliche Aufmerksamkeit Richtung Spitze, Richtung Kanzlerin. Und davon hat Merkel natürlich anfangs auch profitiert. Die Umfragewerte, Beliebtheitswerte sind ja in die Decke geschossen in der ersten Corona-Welle. So gesehen hat das auch Vorteile aus Sicht der politischen Spitze. Aber es hat natürlich auch Nachteile in einer solchen Phase, wo wir jetzt im 13. Monat sind und Durchhalteparolen auch nicht mehr viel helfen. Die Leute vermissen eine Perspektive, eine Zuversicht.
Ja, dass Durchhalteparolen nicht mehr helfen, sagen viele, übrigens auch der Bundespräsident. Das ist etwas, was man schon weiß über die Ansprache von Frank-Walter Steinmeier, die heute Abend im Fernsehen läuft. Aber wenn diese Parolen nicht mehr helfen, was denn dann?
Ja, eine Perspektive. Wir brauchen jetzt eine mutmachende Perspektive. Der April ist der entscheidende Monat. Die Impfstoffe kommen jetzt auch in die Hausarztpraxen. Und die Leute wollen wissen, wann sie was dürfen. Ja, und es hat wenig Sinn zu sagen, ja, jetzt halten wir noch ein paar Wochen. Das hatten wir Weihnachten schon und letztendlich auch im letzten Sommer diese Perspektive. Es braucht eine ganz klare Ansage, wenn die Zahlen runtergehen, die Infektionszahlen, wenn die Impfstoffe da sind, wenn die Teststrategie funktioniert, dann können wir auch gezielt öffnen. Ja, dann können wir auch gezielt öffnen und nicht immer erst sagen, wir müssen erstmal perfekt sein und alles erreichen und dann mal sehen, wie es weitergeht. Das wollen die Leute nicht hören. Ich denke, da haben sie auch genug durchgemacht, gerade die Jüngeren in diesem Lande. Und das Abwägen, das pragmatische Abwägen zwischen Gesundheitsschutz und Freiheitsschutz, das hat gefehlt von Anfang an. Wir sind eigentlich gerade auch als älter werdende Gesellschaft viel zu einseitig auf den Gesundheitsschutz fokussiert. Da hat der Bundestagspräsident ja auch recht früh drauf hingewiesen. Und diese Debatte hat gefehlt. Also das, was Merkel eigentlich anfangs verbieten wollte, in Anführungszeichen, die Diskussionsorgie, die gehört zu einer modernen, liberalen Demokratie. Wir brauchen mehr solcher Orgien.
Wie wichtig und wie richtig ist es eigentlich für Politikerinnen, Fehler zuzugeben? Ich meine jetzt nicht diese Entschuldigung der Kanzlerin, über die so viel geredet wurde wegen der Osterruhe, sondern es sind natürlich in den 13 Monaten Fehler gemacht worden. Man hatte auch wissenschaftlich immer unterschiedliche Stände. Schwamm drüber oder ist es wichtig, sich auch hinzustellen und zu sagen, es war nicht immer alles richtig?
Ja, wir haben insgesamt in Deutschland keine ausgeprägte Fehlerkultur auf allen Ebenen, nicht nur in der Politik, sondern auch in Wirtschaft und Gesellschaft. Und das braucht es dringend. Je komplexer die Herausforderungen werden nach der Pandemie, ist vor der Pandemie, braucht es eine solche Fehlerkultur, weil sonst wagt man nichts, man riskiert nichts und man verhält sich dann auch nicht mehr pragmatisch, weil man will perfekt sein. Ja, wir wollten die perfekteste Corona-Warn-App, wir wollten den perfektesten Impfschutz, die perfekteste Öffnungsstrategie. Strategie. Das funktioniert nicht in solchen Zeiten. Von daher gehört Fehlerkultur dazu. Und da soll es eigentlich selbstverständlich sein, dass man auch Fehler eingesteht.
Lassen Sie uns kurz mal aufs Thema Kommunikation kommen mit Hilfe eines kurzen Ausschnitts. Das ist eine Sache, ich habe das bis vorgestern nicht gekannt. Ich glaube, wir kennen alle die Plakatwerbung für die Impfkampagne, also wo eine relativ attraktive, ich glaube, es sollte Krankenschwester sein, geimpft wird. Was ich nicht wusste, es gibt auch einen richtigen Spot dazu. Und da hören wir jetzt mal einen kurzen Ausschnitt.
Bisher war unser wirksamstes Mittel, Abstand voneinander zu halten. Jetzt haben wir auch einen wirksamen Impfstoff. Deutschland krempelt die Ärmel hoch für die Corona-Schutzimpfung.
Mal ganz ehrlich, Herr Dettling, kennen Sie diesen Spot?
Das musste das Bundesgesundheitsministerium sein.
Mhm. Aber eigentlich hat sich das, es ist jetzt die Plakate kennen wir alle, aber es ist nicht so, dass jeder sagt, ja komm, hör mir auf, das höre ich jeden Tag.
Ja, genau, den Spot habe ich auch noch nicht gehört, aber die Plakate kennen wir natürlich. Und da gibt es ja auch inzwischen Influencer von Günther Jauch angefangen, die für diese Kampagne trommeln. Richtig.
Aber was?
Ja, das ist, klingt so ein bisschen paternalistisch. Deutschland krempelt die Ärmel hoch, so nach dem Motto: Wir machen jetzt ein zweites Wirtschaftswunderland und wir spucken in die Hände und steigern das Bruttosozialprodukt, wie die Spider-Murphy-Gang mal gesungen hat. Das spricht, glaube ich, für bestimmte ältere Gruppen noch an. Dazu dienen ja dann auch die Gesichter von Günther ja auch angefangen. Aber insgesamt ist das, glaube ich, keine gelungene Kampagne, Kommunikation, da fühlt man sich auch in gewisser Weise ein bisschen veräppelt.
Aber ist nicht trotzdem, es ist ja sehr plakativ, auch wenn es in dem Fall nicht kein Karlauer, kein Plakat ist, sondern ein Spot, aber ein bisschen mehr plakatives Vorgehen auch für all die anderen Maßnahmen, weil man kann ja nicht jeden Tag eine Pressekonferenz machen und viele Leute sagen ja, ich mache da auch deshalb nicht mehr hundertprozentig mit, weil ich die Maßnahmen zum Teil auch nicht mehr verstehe. Bisschen plakativer auch zu werben, was man tut, warum, wäre das nicht doch sinnvoll?
Ja, vor allem verständlicher. Ja, gerade in den Zeitungen hat man Bleiwüsten von Anzeigen, von Informationen. Da wäre eine gewisse Redundanz, Mut zur Redundanz, zur Zuspitzung natürlich nötig und auch wünschenswert. Ich glaube, insgesamt gibt die Bundesregierung sehr viel Geld für Kommunikation aus. Sie dringt aber nicht durch, weil sie einfach nicht verständlich ist, nicht in klaren Worten verfasst ist und auch zu wenig auf insgesamt beliebte, vertraute Gesichter setzt. Das müssen auch jüngere Gesichter sein, das müssen Influencer sein und nicht nur eine ältere Generation. Da kann man wesentlich mehr machen, da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Bevor wir jetzt auch noch zu Joko und Klaas oder Jan Böhmermann kommen, würde ich sagen, für den Moment ist es genug, aber wir können sicherlich irgendwann wieder miteinander reden. Für heute vielen Dank an den Politikberater Daniel Dettling. Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen auch ein schönes, langes Wochenende.
Ja, für Sie auch. Frohes Ostern. Bleiben Sie gesund.
Danke.